einen das parasympathische System. Das ist eben das unser Rest and Digest System, wo wir eben wieder zur Ruhe kommen, wo wir verdauen, ja, wo unsere Batterien wieder aufgeladen werden. Und dann haben wir das sympathische System, wo wir funktionieren, ja, wo wir in der Aktivierung sind, wo wir was erschaffen können, wo wir aber auch ja, ganz viele Hormon-Cocktails ausschütten, wenn es eben zu viel wird. Und die Atmung greift genau eben da rein. Und wenn wir eben anfangen mit der Atmung zu arbeiten, dann können wir auf unser Nervensystem zugreifen, aber eben auch auf unsere Verdauung, Immunsystem, einfach eigentlich alles.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wie du richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Mein Name ist Johannes und ich habe heute die Ehre, Josephine Yes bei mir im Podcast zu haben von Prana Up Your Life. Einige kennen sie vielleicht, seit Jahren im Ayurveda-Bereich unterwegs. Kochworkshops, jetzt zuletzt eine App-Launch, den Fokus, glaube ich, auch noch mal mehr auf die Atmung gelegt und erstmal vorab schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Heute soll es ja um die Themen Ayurveda, die Atmung, Achtsamkeit und ein paar andere spannende Themen gehen. Hast du Lust, dich kurz vorzustellen, wer du bist? Wie bist du auf die Reise gekommen? Was machst du jetzt? Was sind die Ziele vielleicht?
Yes, sehr gerne. Also genau, ich bin Josephine. Ich bin in Hamburg geboren und habe zusammen mit meiner Schwester 2017, also vor knapp 7, 8 Jahren, das Unternehmen Prana Up Your Life gegründet. Und zwar einfach mit dem Ziel, mit der Vision, Ayurveda in das moderne Leben zu integrieren. Ja? Also damals war Ayurveda so ein bisschen angestaubt, esoterisch, kam halt irgendwie aus Indien. Aber es ist eine total faszinierende Erfahrungswissenschaft, die man eben auch medizinisch nutzen kann und für sich einfach in sein Leben integrieren kann, sodass man mehr Lebensenergie kreieren kann. Und Lebensenergie ist eben auch Prana, also das Sanskritwort von unserem Unternehmen. Und deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, weil es so faszinierend ist, eben, dass man alles damit abdecken kann. Ja, also die Lebensenergie setzt sich aus ganz, ganz vielen Teilen zusammen. Und wir haben uns damals eben darauf fokussiert, dass wir durch Ernährung eben diese Lebensenergie in uns aufnehmen können. Und wir haben uns damit beschäftigt, was wir essen, aber vor allen Dingen, wie wir es essen. Weil wir gemerkt haben, beziehungsweise ich selber, und da komme ich auch wieder zurück auf die Frage, wer bin ich? Ich bin selber auf so einer Reise gewesen, wo ich viel Themen mit emotionalem Essen hatte, einfach aus ja, nicht verarbeiteten Gefühlen einfach gegessen habe. Und mich damit einfach immer mehr beschäftigt habe, okay, was macht das Essen eigentlich mit mir? Warum habe ich eigentlich so viel gegessen? Und das ist ja kein körperlicher Hunger gewesen, das war einfach ein emotionaler Hunger. Mhm. Und genau, und da haben wir so diese Reise gestartet, meine Schwester und ich. Meine Schwester hatte damals selbst auch Verdauungsthematiken, auch, was ist so ein bisschen ihr Purpose, hat im großen Konzern gearbeitet, war so ein bisschen lost. Und wir haben uns einfach zusammengetan und so die eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, körperlich, aber auch emotional, mental zusammengeführt und eben dieses Unternehmen gegründet. Und jetzt habe ich mich von dem Ayurveda ein bisschen wegbewegt, aber das ist auch nicht richtig, weil Ayurveda ist immer da. Also der ist auch immer Teil meiner Arbeit jetzt, auch mit dem Atem. Und derzeit bilde ich aus in als zu Atemcoaches, Atemtrainings, mache selber Atemcoachings. Und genau, die App, die du gerade eben schon angedeutet hast, ist eigentlich eine App, mit der man mit uns praktizieren kann, mit mir Breathwork, aber auch viel so Movement, mit Jasmin, Meditation, in andere Sphären kommen, sozusagen in die Connection kommen, in die Verbindung. Sehr spannend. wie halt das Leben eines Entrepreneurs so ist. Sehr vielfältig.
Ja, sehr schön. Ich hatte überlegt, dass wir den Podcast oder dieses Interview etwas zweiteilen. Vielleicht um anzufangen, erstmal dieses Thema Ayurveda etwas mehr in den Detail zu beleuchten. Weil, also ich meine, außer dass ich früher als Kind Dal essen musste, weil meine Eltern Ayurveda-mäßig unterwegs waren, muss ich sagen, habe ich nicht viele Vorkenntnisse im Ayurveda. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Also, du hast ja schon gesagt, es ist so ein bisschen eingestaubt.
Ja. Yeah.
Ich glaube, tendenziell unsere Eltern haben viel Ayurveda gemacht, und zumindest meine. Aber hast du Lust, uns da nochmal etwas näher abzuholen? Worauf basiert es? Was sind vielleicht Grundlagen? Und ich glaube, wenn jemand nur heute eine Sache mitnimmt zum Thema Ayurveda, was wäre das?
Schön, ja. Also Ayurveda ganz grob runtergebrochen ist wirklich die Wissenschaft eines langen, glücklichen Lebens. Das heißt also, die Ayurvedis, die auch mit den Yogis ja, verbunden sind, die haben damals schon vor 5.000 bis 7.000 Jahren angefangen, ihre Erfahrungen runterzuschreiben. Das heißt also Erfahrungen im Sinne von, okay, was macht das Essen mit mir? Also welche Nahrungsmittel zum Beispiel, was macht das mit mir, mit meinem Darm? Dann aber auch, was machen Berührungen mit mir? Also Ayurveda ist ganz groß in der Massage, mit Berührung, mit Ölen. Und genau diese Erfahrungen wurden immer weiterentwickelt und immer weiter gegeben. Das heißt, deshalb nennen wir es auch eine Erfahrungswissenschaft, weil es eben nicht im Labor getestet wurde zum Beispiel. Und es ist ganzheitlich. Und wir haben mal 7 Prinzipien, ich weiß nicht, als wir ein Buch geschrieben haben, 2019, haben wir 7 Prinzipien uns herausgefiltert, was Ayurveda eigentlich ist. Und daran kann man das, finde ich, sehr, sehr gut erklären, weil es ist einfach, und es ist komplex, aber es ist simpel. Dadurch, dass es eben auf den Prinzipien der Natur basiert, im Ayurveda gehen wir immer auf die Elemente ein und alles basiert auf den Elementen der Natur. Im Ayurveda gibt es 5 Elemente. Da haben wir die Erde, das Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und Äther ist, das ist der Raum, das ist das Feinstoffliche, das ist das, was wir nicht mehr greifen können. Ja, also Luft, das spüren wir noch, wenn wir unsere Hand bewegen. Aber eben Äther, der Raum, das ist das, was wir eben nicht mehr spüren. Also spüren können wir es, aber auf eine ganz, ganz feinstoffliche Art und Weise und nicht mit unserem Körper zum Beispiel oder versuchen mit unserem Verstand es zu verstehen, sondern es ist eben etwas, was wir alle nicht so richtig verstehen können, sondern eben nur selbst erfahren können. Und diese Prinzipien der Natur, die sind eben im Außen, also im Makrokosmos, genauso wie sie im Mikrokosmos sind. Und je nachdem, wo wir sind, sind die Elemente unterschiedlich verteilt. Ja? Und genauso ist es eben mit meinem Körper, der hat eine unterschiedliche Verteilung an Elementen als zum Beispiel deine. Und man versucht im Ayurveda eben diese Elementenverteilung zu verstehen. Ja? Wir nennen das auch die Doshas, das sind Konstitutionstypen, das sind die verschiedenen Bioenergien, die eben auf diesen Elementen basieren. Und in dem Moment, wo wir verstehen, wie unser Körper funktioniert, ja, welche Urkonstitution auch wir haben, in uns tragen, können wir schneller in ein Gleichgewicht kommen. Ja, also wir kommen auf die Welt und haben diese Urkonstitution. Ja, das ist also, du bist sozusagen ja, genetisch vorbedingt, aber natürlich, wenn du aufwächst, bekommst du ganz viele verschiedene Einflüsse. Ja, nicht nur also die Nahrung, aber auch Glaubenssätze, Denkmuster, die Gesellschaft formt dich. Und das kann dich von der Urkonstitution wegführen. Weil du zum Beispiel sagst, okay, ja, ich muss mich jetzt irgendwie durchbeißen. Ja, aber ich gehe da mit zum Beispiel von meinem Ruhepol, der eigentlich in mir wohnt, immer mehr weg, weil ich immer mehr schaffen möchte und schaffen möchte, schaffen möchte. Und im Ayurveda versuchen wir diese Schichten, die wir so eben aufbauen in der Kindheit, Jugend, aber auch im Erwachsenenalter, versuchen wir so ganz langsam zu entblättern, um wieder zu diesem Kern zu kommen, um zu wissen, okay, was, wie komme ich da wieder in das Gleichgewicht? Und deshalb ist Reinigung super wichtig im Ayurveda. Ja, das sind diese Schichten, die wir versuchen wegzunehmen. Und wir reinigen uns im Ayurveda jeden Tag auf ganz, ganz viele verschiedene Arten. Das heißt also, Reinigung passiert auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene und auf emotionaler Ebene. Weil das sind genau diese Ebenen, wo wir auch was aufnehmen. Ja, körperlich zum Beispiel durch Nahrung nehmen wir Energien auf, aber wir nehmen auch Impulse auf, alles so Inspiration, Reize. Das ist das auch, das muss auch alles verarbeitet werden und verdaut werden. Und einiges wollen wir halt behalten und anderes darf wieder weg. Und deshalb ist diese Reinigungsphase ein großer, großer Teil im Ayurveda. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt noch sehr lange darüber weiterreden, aber das ist ungefähr grob auch die Prinzipien des Ayurvedas und warum die auch so ganzheitlich sind. Ja, also wir gucken uns immer Nahrung an, den Körperbau, wie er eben auch als Kind war, aber jetzt auch heutzutage, um zu schauen, okay, wo ist vielleicht das Ungleichgewicht und wie können wir wieder dazu aus Urkonstitution kommen.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du sozusagen, es gibt einmal die Genetik, klar, das ist das, was es ist, aber es gibt sozusagen dann auch noch andere Impulse oder Faktoren, die uns beeinflussen. Ne? Die können emotionaler Natur sein, die können körperlicher Natur oder mentaler Natur sein. Und wir haben sozusagen aber in uns auch verschiedene Energien und letztendlich geht es einfach darum, das alles im Idealfall in Einklang zu bringen. Gut, woher weiß ich denn, welcher Typ ich bin oder woher weiß ich sozusagen, vielleicht auch in welcher Energie ich jetzt gerade stecke, welcher Typ ich denn vielleicht gerade bin und was für mich gerade richtig ist. Ne? Weil ich glaube, oft ist es ja so in der, ich sage jetzt mal, Schulmedizin oder was auch immer, dann kommt ein Ernährungswissenschaftler und sagt, naja, hier, haha, jetzt aber heute neuerdings nur noch Vollkorn und nicht mehr Weizenmehl. Oder man sagt sozusagen, naja, gut, das Übergewicht, jetzt müssen wir mal abspecken. Ne? Und meistens funktioniert das ja nicht, sondern das ist ja so ein Jojo-Effekt und ist ja dann auch etwas am Ziel vorbei. Es ist ultra schwer, ultra hart. Und so wie ich Ayurveda mal kennengelernt habe, muss es halt nicht so sein. Ich glaube, es ist ein anderer Ansatz grundsätzlich, der sozusagen sagt, naja, es gibt aber auch einen anderen Fahrplan als quasi frisst die Hälfte oder was auch immer. Ne? Also FDH ist das klassische Thema. Und kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen? Also wenn ich jetzt für mich anfangen möchte, wie fange ich an? Woher weiß ich, welcher Typ ich bin, was ich bin?
Yes, okay. Sehr gute Frage. Diese Reise des Herausfindens des eigenen Typens ist etwas länger. Ja? Also Ayurveda-Ärzte, die studieren ungefähr 7 Jahre dafür, dass du zum Beispiel eine Panchakarma-Kur machst, die dauert ungefähr 2 Wochen, in denen du 2 Wochen lang durchreinigst und am Ende der Panchakarma-Kur geben sie dir eine Analyse. Ja? Also es gibt verschiedene Diagnosetools im Ayurveda. Das ist einmal die Zungendiagnose, Augendiagnose und Pulsdiagnose. Das sind so die häufigsten Diagnosemittel. Und erst nach diesen 2 Wochen sagt der Ayurveda-Arzt, okay, das ist deine Urkonstitution, beziehungsweise auch dann sagt er deine Tendenz dazu. Weil wir so viele Schichten meistens drüber haben, dass es so schwer ist, die Urkonstitution herauszufinden. Das Spannende ist, und so haben wir auch angefangen, ist an dem aktuellen Ungleichgewicht zu arbeiten. Weil wenn wir das aktuelle Ungleichgewicht verstehen, dann können wir das reduzieren. Ja, dann geht diese Schicht sozusagen schon mal weg. Dann zeigt sich ein neues Ungleichgewicht. Dann können wir diese Schicht wieder sozusagen wegnehmen. Ne? Und dann machen wir uns sozusagen langsam auf diesen Weg hin zur, okay, was ist eigentlich meine wahre Urkonstitution? Und das ist super, der Weg ist einfach das Spannende dann. Ja, also viele kommen zu uns natürlich, ich will jetzt sofort meine Urkonstitution wissen. Ich will wissen, was für ein Typ bin ich jetzt. Bin ich jetzt so ein Pita-Typ? Ja, Pita ist das Wort für den feurigen Typen im Ayurveda. Oder habe ich halt zu viel Kapha? Das ist das Erdelement, wenn halt zu viel Stabilität, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel Masse im Körper ist. Und natürlich ist es einfacher, sich zu kategorisieren, wissen wir aus der Psychologie, ich bin Wirtschaftspsychologin, es ist einfacher zu sagen, okay, Schublade auf, ich bin das, Schublade rein, okay, jetzt weiß ich, was ich machen soll, ja, also ne, frisst die Hälfte zum Beispiel. Und so gibt es Ansätze natürlich auch im Ayurveda, aber dadurch, dass es eben ganzheitlich ist, wollen wir natürlich auch eher diesen Weg gehen, okay, diesen Weg der Selbstkenntnis zu schauen, wie nähere ich mich, was brauche ich eigentlich an Nahrung? Und dann, um auf deine Frage zurückzukehren, ist, wir haben ein Verdauungssystem und das ist das zentrale System im Ayurveda. Also unsere Verdauung ist unfassbar wichtig. Wenn die sozusagen nicht funktioniert, dann können super viele Ungleichgewichte passieren. Auch das Immunsystem ist geschwächt. Ne? Unser Nervensystem, jetzt aus der Ayurveda, aus der Atemrichtung, ne? Da guckt man ja auf das Nervensystem. Aber es ist total verbunden miteinander. Also wenn wir ein überstrapaziertes Nervensystem haben, kann ich dir drei Fragen stellen zur Verdauung, wird nicht so sein, wie sie sozusagen optimalerweise sein sollte. Und deshalb schauen wir uns das Verdauungssystem an. Und da kann jeder eben wirklich mal reinspüren, okay, was tut mir denn wirklich gut? Wie fühle ich mich nach dem Essen? Ja, ist es, wenn ich zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel, weil es einfach immer so krass gehypt wird, eben einen Salat zu essen oder Rohkost, eben mal danach zu spüren, okay, fühle ich mich eigentlich total fit und habe Energie und habe richtig Bock, jetzt was umzusetzen? Oder merke ich, mein Bauch ist total aufgebläht, kriege ich vielleicht nicht so viel Energie daraus, wie XYZ mir gesagt hat, weil das eben gesund ist. Ja? Und diese Systeme nochmal zu hinterfragen, okay, ist mein Verdauungssystem darauf ausgelegt? Und es gibt auch Menschen, die können das super gut ab. Gerade mittags zum Beispiel kann man einen super guten Salat essen, wenn wir eben aktives Verdauungsfeuer haben. Ja? Wenn dieses Verdauungsfeuer, was eben in uns drin ist, aber total überlastet ist, dann kann das meistens nicht die Energie aus dem Essen ziehen, wie es eigentlich sollte, ja, oder wie ein Buch sagt, okay, Möhren sind gesund. Ja, wie bereite ich diese Möhren zu? Wie esse ich die Möhren? Also da kommen wir wieder auf so ein bisschen auch, wie esse ich das Essen, was ich eigentlich so vor mir habe? Und das hat genau den gleichen Effekt, wie sozusagen, wenn wir die Nährstoffe angucken, wie nehme ich diese Nährstoffe überhaupt zu mir? Weil wir eben auch mit unserem Gehirn, aber auch also mit unserer mentalen Ebene essen, aber auch mit unserer emotionalen Ebene essen. Und das ist sehr spannend. Deshalb würde ich immer vorschlagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte da einen Einstieg finden, ich weiß aber gar nicht wo oder wie, ne? Einfach auch das zum Beispiel mal ja, ein Buch sich zu holen, mal reinzulesen, zu gucken, okay, was bedeuten denn überhaupt im Ayurveda jetzt auch die Lebensmittel? Viel wichtiger für mich eigentlich immer, was ich mitgebe, ist, okay, spür einmal in dich hinein nach dem Essen. Wir können relativ schnell sagen, wenn wir auf dieser Reise dann sind, tut es mir gut, habe ich daraus Energie gezogen oder nicht? Und dann aufschreiben, daraus lernen, nächstes Mal wieder ausprobieren. Also so ein bisschen diese Selbstkenntnis zu haben. Und eben für die meisten ist es manchmal auch zu lang, so haben sie keine Lust drauf. Und dann kann man sich ja natürlich auch irgendwie von Literatur inspirieren lassen und gucken, okay, was sagt denn, okay, ich weiß, ich habe irgendwie zu viel Stabilität, ich habe zu viel Masse in mir. Wie kann ich denn diese Masse ein bisschen anfeuern, ja, ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr feurige Nahrung zu mir nehmen, damit dieser Reinigungsprozess leicht
Feurige Nahrung halt.
wird. Zum Beispiel wirklich anregende Lebensmittel essen. Ja, also es gibt ja Lebensmittel, die haben immer eine bestimmte Wirkung. Es gibt erdende Lebensmittel, es gibt anregende Lebensmittel, es gibt also balancierende Lebensmittel. Und feurige Lebensmittel sind tatsächlich solche Sachen, die ein bisschen Schärfe mit reinbringen, Wärme mit reinbringen, wo man wirklich so innerlich merkt, ah ja, okay, dann wird es warm. Ja, Ingwer zum Beispiel ist super, wenn man eben mehr Wärme braucht, innerlich auch. Im Gegensatz zu Chili, weil Chili wird auch noch feurig verstoffwechselt. Ja, und das ist für viele, viele Verdauungssysteme in unserer Gesellschaft einfach zu viel, weil wir meistens eh schon zu viel Feuer haben. Deshalb ist es sehr wichtig, zu gucken, okay, was sind vielleicht feurige Lebensmittel, die nicht unbedingt noch auf emotionaler Ebene noch aggressiver machen, zum Beispiel.
Cool. Yes, ich finde Ayurveda insofern eben spannend, als dass es zwar oft immer so ein bisschen belächelt wird, aber sozusagen ja vor allem auch in Indien oder auch in anderen Kulturen ja einen so gravierenden Stellenwert hat, dass es sozusagen wirklich auch Ärzte gibt, die das praktizieren. Ne? Also ich war noch nie da, ich weiß, du warst mehrfach in Sri Lanka, wo es wirklich, es ist fast wie eine Schulmedizin, nur dass es darüber hinausgeht. Ne? Also glaube ich, das ist genau das, was du sagst. Es ist sozusagen ganzheitlicher. Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich glaube halt schon, dass heutzutage dieses in sich reinhorchen nach einem Essen, dass das nicht oft passiert. Okay, ich kann mir selber sagen, ich bin selber hibbelig und kann sowieso nicht still sitzen. Und dann eben sozusagen zu essen und dann die Augen mal zu schließen und sagen, naja, gut, was tut sich denn jetzt gerade? Das fällt mir schwer. Und ich glaube auch, dass sozusagen in einer Welt, in der wir immer mehr Ablenkung durch Social Media oder gefühlt auch immer weniger Zeit haben, das ist ja de facto gesehen nicht so. Es ist ja nur die eigene
Ja.
Wahrnehmung, ist das halt, glaube ich, immer schwieriger. Ne? Und ich glaube, da ist es natürlich spannend, mal ranzugehen und zu sagen, gut, wir haben eben, ich sag mal, schwarz und weiße wissenschaftliche Fakten, von denen man weiß, was halt Basis ist. Aber das heißt ja nicht, dass das für mich zutrifft. Ne? Und ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, wir alle haben irgendwie vegan, Keto, jetzt Carnivore, Pesketarier. Also es gibt so viele Trends. Und natürlich wird dann ja oft immer was vorgegaukelt. Nein, das ist das einzig Richtige, das ist das einzig Richtige. Und das ist aber ja, kann ja gar nicht wahr sein, weil wir sozusagen so unterschiedlich sind. Und deshalb finde ich diesen Ayurveda-Impuls sehr spannend, weil man sagt, naja, wir haben verschiedene Energien, das kann sich auch ändern mit der Zeit. Das kann auch, je nachdem, in welchem körperlichen oder mentalen Konstitution man gerade ist, kann es auch sinnvoller sein, mehr davon oder mehr davon zu essen. Und für mich macht das schon viel Sinn, weil ich glaube, es halt einfach ein deutlich dynamischeres Gebilde ist, als dann schwarz und weiß zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit. Also funktioniert ja der Körper nicht.
Ja, vor allen Dingen, was mich immer abgeschreckt hat, ist diese Verbote. Also so habe ich einfach nie funktioniert, wenn mir jemand was verboten hat, gesagt hat, okay, das darfst du jetzt nicht mehr essen. Das war für mich so, dann will ich es jetzt aber schon gerne noch weiter essen. Und ich glaube, das hat mich am Ayurveda am meisten auch abgeholt, dass es eben nicht dogmatisch ist, dass es keine Verbote gibt, sondern es geht immer darum, das dann auszugleichen. Ja, also ich trinke auch super gerne abends einen Wein, esse auch gerne einfach mal das, was vielleicht nicht auch im Ayurveda-Handbuch steht. Ja. Und das fand ich so faszinierend, dass mein Ayurveda-Arzt hat damals auch gesagt, oh, ich trinke auch manchmal, aber ich weiß ja genau, wie ich mich am nächsten Tag ausgleiche. Und ich glaube, darum geht es halt auch, da rein zu vertrauen und auch, gerade wenn man ein Genussmensch ist, das eben auch weiterhin tun zu können, um genau dann auch zu wissen, wie kann ich denn diese Phase leben, ohne dass es in ein Ungleichgewicht zum Beispiel abrutscht. Und wir Frauen zum Beispiel, ja, wir haben einen bestimmten Zyklus und je Zyklusphase ist auch etwas anderes wichtig, was wir gerade brauchen. Und das ist aber nicht nur bei uns Frauen, sondern wir alle sind durch Jahreszeiten geprägt. Und in einer Jahreszeit merkt man ja auch, im Sommer hat man mehr Lust, irgendwie Rohkost und Salat zu essen, hat man auch das Verdauungsfeuer dazu. Und im Winter halt eher was Wärmendes. Ja? Und das ist diese Intuition, so nennen wir das, ist ja da. Ne? Und das ist das, was im Ayurveda eigentlich nur nochmal bestätigt wird.
Schön. Also wir sind ja eher, ich glaube, ein Großteil der Community, die wir vor allem haben, sind so ein bisschen diese Biohacker. Ne? Also ich glaube, da geht es dann wirklich auch irgendwie immer um Technik und es geht irgendwie auch oft, glaube ich, darum, geht es nicht darum, die körperliche Intuition zu spüren oder auch nach der zu leben, sondern es wird sozusagen oft dogmatisiert. Ne? Ich glaube, es hat sich ein bisschen gewandelt und ich glaube, Leute merken eben auch, dass Energie ein ganz spannendes Thema ist. Eine positive Attitüde oder ein positives Mindset. Ne? Die Gedanken bestimmen letztendlich auch unsere Realität. Von daher, da tut sich schon viel. Aber was ich eben ganz spannend fand, es gibt sozusagen zwei Ayurveda-Faktübungen oder alltägliche Sachen, die wir auch im Alltag haben oder die ich vor allem auch nutze und die ich mittlerweile auch viele von den, ich sage jetzt mal, Influencer, Biohackern, Gesundheitsexperten praktizieren sehen. Ne? Das eine ist das heiße Wasser am Morgen. Ich glaube, oft hat man ja immer die Neigung, die von mir selber bestätigen, morgens erstmal eine schöne Tasse Kaffee direkt nach dem Aufstehen. Weiß man mittlerweile soll nicht so sein und da freue ich mich gleich, deine Meinung dazu zu hören. Und ich glaube, Punkt zwei ist das Ölziehen. Ne? Also auch das findet man mittlerweile viel und online und für mich macht das beides viel Sinn, aber ich würde mich freuen, wenn du vielleicht nochmal das erklären könntest, warum das so kraftvoll ist. Und was vielleicht auch also warum vielleicht auch Zuschauer, Zuschauerinnen vielleicht damit einfach mal anfangen sollten, weil es sind wirklich einfache Sachen. Und ich glaube, manchmal denkt man erstmal so, geht wirklich, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann merkt man eigentlich schon, dass es dem Körper sehr gut tut. So ging es mir zumindest.
Yes, sehr gerne. Ist mein absolutes Lieblingsthema, über das ich rede. Ich bin ja eh ein Morgenmensch und deshalb ist es so schön, diese Anstöße eben auch mitzunehmen. Und zwar ist es so, dass wir im Schlaf einen Reinigungsprozess durchlaufen. Ja, also wir haben zwei verschiedene Reinigungsphasen im Schlaf, dass wir erst sozusagen alles wird verdaut und dann wird diese verdaute Nahrung, egal ob es jetzt sozusagen auf körperlicher Ebene ist oder eben auch die ganzen Reize, Impulse, ne, wissen wir ja von Babys zum Beispiel, die müssen ganz viel schlafen, weil die das alles erstmal verarbeiten müssen. So wie wir Erwachsenen müssen auch die, also wir schlafen, um Dinge zu verarbeiten, um die Nahrung, die wir aufgenommen haben, zu verarbeiten, eben aber auch die ganzen Impulse, Eindrücke. Und wenn diese Reinigungsphase sozusagen vorbei ist, dann, ich stelle mir das immer so vor, sind diese kleinen Helfer in unserem Körper und die reinigen das, ja, Straßenfeger. Und dann wird die, das, was zusammengefegt wurde, an zwei verschiedene Ausgänge gepackt. Ja, einmal ist es dann der Darm, wo wir morgens dann auf Toilette gehen, ja, also Stuhl, aber auch natürlich Urin. Und auf der anderen Seite haben wir eben unseren Mundraum. Und da wird auch Schadstoffe werden da abgelagert morgens. Und wir versuchen mit diesem Zungenschaben und Ölziehen diese Toxine, die sich über Nacht, ja, dieser Abfall, dieses Gereinigte, das versuchen wir aus unserem Körper rauszubringen. Ja, also das, was wir nicht mehr brauchen, das ist, wie wir eben auf Toilette gehen, das ist das, was wir nicht mehr brauchen, das braucht unser Körper nicht. Und das ist genau wie im Mundraum eben auch. Und wir reinigen die Zunge zunächst, weil da ist ein ganz großer Belag. Und wenn man das erste Mal macht, erschrickt man sich, glaube ich, auch so ein bisschen so, oh Gott, was habe ich da mit unten auf meiner Zunge? Wenn man das über Jahre hinweg macht, dann ich merke das einfach, ich werde feiner und ich beobachte es, ja, es gibt eine große Bewegung, die sozusagen täglich eben diesen Belag auch einmal analysiert und schaut, okay, wie kann ich das an dem Essen, was ich zum Beispiel oder an den Erfahrungen, die ich den Tag davor gemacht habe, wieder zurückführen. Und es ist auch genauso. Also, dass die Farbe verändert sich einfach und die Konsistenz ist auch noch so ein bisschen anders. Aber darauf wollen wir heute nicht eingehen, sondern es geht eben darum, damit anzufangen. Was das Gute schon an diesem Zunge reinigen ist, Zunge schaben, das ist der erste Schritt vorm Ölziehen und ich finde, ihn darf wirklich mitgemacht werden, weil wir dadurch auch schon unser Verdauungssystem und unseren Stoffwechsel anregen. Dadurch, dass wir diese Zunge mit dem, wenn es zum Beispiel ein Löffel ist, den wir nehmen, von hinten von der Zunge nach vorne schaben oder wir haben einen richtigen Zungenschaber, da wird schon mal einmal alles angeregt, ja. Und da wird eben diese Ablagerung, die in der Nacht passiert ist, die wird dann einmal aus dem Körper geführt. Und wenn wir dann einen Teelöffel, zum Beispiel Kokosöl, Olivenöl, Sesamöl in unseren Mund nehmen und den dann für einen bestimmten Zeitraum durch unseren Mund ziehen, ja, das ist dieses Öl ziehen, dann sammeln sich noch weitere Bakterien, Toxine, die eben im Mundraum sind, an diesem Öl. Und das Öl bindet die und dann spucken wir das Öl in Mülleimer. Nicht in die Toilette, weil es tatsächlich einfach auch die Toxine nicht in das Abwasser wieder sein zurückkommen sollte, sondern eben wirklich in, ja, in den Abfall. Danach einmal schön ausspülen, Zähne putzen und dieses Gefühl danach. Ich finde, es ist unbeschreiblich und macht den Geschmack erstmal feiner. Es ist wirklich wie so einen Fresh Start. Und wenn wir dann das heiße Wasser trinken, das ist wie eine innere Dusche. Weil dann wird nochmal einmal alles richtig schön durchgereinigt. Eben das, was vielleicht, ne, der Straßenfeger so ein bisschen vergessen hat an den einen oder anderen Ecken, wird morgens wirklich einmal durchgespült. Man sagt wirklich nur heißes Wasser, also keine Zitrone da mit drin oder so. Das kann man alles im zweiten Schritt machen. Am Anfang wirklich nur heißes Wasser. Richtige Experten und die Zeit haben, die kochen das Wasser noch 10 Minuten ab, weil sich die Moleküle einfach dann, die Wassermoleküle aufspalten und man sagt, dass sie noch mehr an den Toxinen einfach anhaften können und dann rausgeflasht werden können. Mache ich jetzt seit neuestem auch nicht mehr so regelmäßig, gerade viel auf Reisen, aber an sich ergibt es für mich auch Sinn. Und das heißt, es ist schön, ich glaube, wenn der Kopf, ja, wenn wir kognitiv verstehen, warum, dann ist es meistens nochmal einfacher. Und ich glaube, da diese Erklärung nochmal zu haben, ist auf jeden Fall eine Einladung, das selbst auch zu machen.
Das war schön. Also kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Und ich glaube, kein Mensch mag Mundgeruch. Ich
Ja,
glaube,
das ist ein positiver Nebeneffekt.
genau, das ist, glaube ich, einer der anderen Effekte, ist sozusagen aufgrund dieses Zungenschabens, was man, wie gesagt, entweder man kauft sich so ein Kupferding, die kosten, glaube ich, 6, 7 Euro bei Amazon, 2er, 3er-Pack oder sowas, oder auch, kann man auch im Ayurveda-Shop kaufen, oder man nimmt einen Löffel, fängt damit mal an und dann zieht man wirklich 10 Minuten lang dieses Kokos- oder Sesamöl. Macht einen Riesenunterschied für Mundgeruch. Und ich weiß mittlerweile auch, dass erste Zahnärzte, also biologische Zahnärzte, die sozusagen eher ganzheitlich auf den Körper gucken, die empfehlen das auch. Also es gibt den Dr. Dohm, den Dr. Dominik Nischwitz in Tübingen sitzt der, glaube ich, der sagt halt, naja, damit fängt er jeden Morgen an, weil er sagt, Gesundheit beginnt im Mund. Wenn wir den Mund nicht unter Kontrolle kriegen, sei es halt irgendwelche Füllungen oder sei es eben auch das Öl ziehen, müssen wir gar nicht versuchen, irgendwelche anderen Supplements oder was auch immer zu machen. Ne? Also ich glaube, und das finde ich sehr spannend. Letztendlich waren es ja drei Schritte. Ich hatte das Ölziehen, das Zungenschaben, habe ich vergessen, aber es ist sozusagen Zungenschaben. Dauert wahrscheinlich 30 Sekunden. Ölziehen, wahrscheinlich 5 Minuten. Währenddessen kann ich das heiße Wasser kochen oder was anderes machen. Und dann eben das heiße Wasser trinken, was wahrscheinlich 5 Minuten dauert. Ne? Und ich glaube, dann habe ich eigentlich schon mal Ayurveda erfolgreich im Alltag integriert. Ich weiß selber von einigen Freunden, und es ging mir auch so, heißes Wasser, komisch. Ich kenne eigentlich nur kaltes Wasser. Ja, viele, ich kenne mittlerweile viele Leute, die, bei denen hat es ein bisschen gedauert, bis sie das, bis sich daran gewöhnt haben, das heiße Wasser zu trinken. Ich glaube, wenn man erstmal auf diesen Zug aufgesprungen ist, dann fühlt sich das normal an. Aber ich glaube, ab und zu gibt es immer noch mal schräge Blicke von Leuten, die sagen so, warum? Und da hat es mir eben geholfen zu sagen, naja, wir duschen uns ja äußerlich, wir reinigen uns äußerlich, wir wollen ich sag mal, die toten oder alten Hautschuppen wollen wir vom Körper werden, wir wollen den Schweiß abduschen, wir wollen vielleicht Sonnencreme, Kosmetika, die wir benutzt haben, abduschen. Warum passt das dann nicht von der Assoziation her auch fürs Innere? Und da eine innere Dusche macht für mich total Sinn. Und das finde ich sehr schön. Und ich glaube, das sind halt wirklich drei einfache Sachen, die man gut im Alltag integrieren kann. Das mal ausprobieren, mal für eine Woche oder 10 Tage. Und wenn man dann will, dann kann man sich, glaube ich, ein Buch mal machen, ne? Vielen Dank. Ja. Zweites Thema ist ja so ein bisschen Atmung. So, ist gerade ein super spannendes Thema. Du hast, glaube ich, damals auch mal den Begriff Ayurvedic Breathwork, also ayurvedische Atmung, ein bisschen ins Leben gerufen. Magst du uns vielleicht auch da nochmal so ein bisschen abholen, warum atmen? Ich muss doch gar nichts tun, ich atme doch automatisch. Warum ist es jetzt gerade so wichtig? Ist das nicht nur so ein Trend oder ein Hype, der kommt und geht? Und hast du Lust, da mal anzusetzen?
Ja, sehr gerne. Die Atmung, wie du ja so sagst, passiert total automatisch. Ja, also wir alle atmen, sonst wären wir nicht hier, sonst könntest du das Interview jetzt hier gerade nicht hören, du könntest es nicht führen, ich könnte nicht antworten. Und trotzdem ist es was ganz besonders ist und was eben auch trainiert werden darf, weil wir zwar automatisch atmen, das aber wiederum auch unser Ungleichgewicht widerspiegelt. Ja, also ähnlich wie im Ayurveda ist es in der Atmung auch, dass wir unterschiedlich schnell atmen, tief atmen, flach atmen, in bestimmten Rhythmus, vielleicht auch mal aussetzen zu atmen. Und das eben widerspiegelt, was eigentlich auch Phase ist im Leben, im Alltag, im Körper. Unser Stresslevel, ja, großes Thema, Nervensystem, Stress, Atmung. Und das macht auch total viel Sinn. Und wir geben in unserer Ausbildung, haben wir eben auch so ein großes Modul nur um das Thema Nervensystem, weil wenn wir das verstanden haben, wie das Nervensystem funktioniert, wie wir auf bestimmte Stressoren eben reagieren, dass es nicht nur darum geht, unser Nervensystem runterzuregulieren, damit wir alle jetzt hier irgendwie nur noch so ganz entspannt im parasympathischen System sind. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir lernen, es zu regulieren mit der Atmung, weil die Atmung ist das einzige Tool, mit dem wir unser Nervensystem aktivieren bzw. runterregulieren können. Das heißt also, ich bin in einer Stresssituation. Was passiert? Meistens, ich fange an, durch den Mund zu atmen, in den Brustkorb zu atmen, schnell zu atmen. Das heißt, ich atme viel zu viel. Und dann löst das in meinem Körper noch mehr Stress aus. Ja, also Cortisol wird ausgeschüttet, ich kriege vielleicht feuchte Hände, mein Herzschlag wird viel, viel schneller als sonst. Und das ist so, okay, Panik, es ist einfach nur purer Stress. Und was wir machen können, ist tatsächlich einfach nur Mund zu machen, durch die Nase zu atmen, den Bauch entspannen, das Zwerchfell wieder sich bewegen lassen. Du wirst sofort merken, dass dein Herzschlag ein bisschen entspannter wird. Ja, diese nassen feuchten Hände auch wieder weggeht. Und wenn man das für sich auch einmal selber erfahren hat, wie man mit der Atmung in so einer Stress-, Panik-, Angstsituation sich wieder runter regulieren kann, da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel dann dazu sagen. Also ich finde es total spannend, darüber zu sprechen, aber viel spannender ist es eigentlich immer, es wieder zu erfahren. Weil es ist natürlich jetzt auch, wir reden viel. Ich merke, es ist natürlich eine Aktivierung da. Die brauche ich auch, brauche Adrenalin gerade, einfach um präsent zu sein, um zuzuhören und um genau zu antworten. Ja, aber ich genauso brauche ich eigentlich diese Minuten, Momente, um meinen Mund wieder mal zu schließen, ah, mich ein bisschen zurückzulehnen, ein bisschen wieder zu entspannen. Und das ist ja eigentlich genau das Spiel. Das ist so dieses Spiel des Lebens auch, ne? Also wir brauchen Aktivierung, sind wir da, wir sind präsent und dann brauchen wir eben wieder diesen Rückzug. Und das Nervensystem ist einfach das, was wissenschaftlich gerade total spannend ist, weil man es super gut, nicht super gut, aber man kann es gut untersuchen, weil wir eben den Vagusnerv haben, die Aktivität können wir nachvollziehen und wie dieser Vagusnerv eben mit dem parasympathischen System zusammen hängt und für die, die das jetzt irgendwie noch gar nicht gehört haben, diese Begriffe. Ja, wir haben das parasympathische System. Das ist eben das unser Rest and Digest System, wo wir eben wieder zur Ruhe kommen, wo wir verdauen. Da sind wir wieder beim Thema, ja, wo unsere Batterien wieder aufgeladen werden. Und dann haben wir das sympathische System, wo wir funktionieren, ja, wo wir in der Aktivierung sind, wo wir was erschaffen können, wo wir aber auch ja, ganz viele Hormone, Cocktails ausschütten, wenn es eben zu viel wird. Und das ist ganz grob. Es gibt natürlich noch andere Theorien, die da auch mit reinspielen, auch wie der Vagusnerv richtig funktioniert und so weiter. Super spannendes Thema. Und die Atmung greift genau eben da rein. Und wenn wir eben anfangen, mit der Atmung zu arbeiten, dann können wir auf unser Nervensystem zugreifen, aber eben auch auf unsere Verdauung, Immunsystem, einfach eigentlich alles. Ja.
Ja, ganz spannend, weil ich glaube, also gerade diese schnelle Schnappatmung, die kommt ja eigentlich immer dann, wenn wir eine Stresssituation haben. Und evolutionsbedingt ist es ja so, dass das eigentlich ein genialer Einbaumechanismus ist, ne? Also
Super.
früher wurden wir irgendwie von irgendwelchen Tieren angegriffen, ne? Und in dem Moment, naja, kommt mit Adrenalin und ein ganzer Hormoncocktail wird eigentlich freigesetzt. Der führt dazu, dass wir auf einmal wahnsinnige Kräfte freisetzen können. Und das kostet aber den Körper richtig viel Energie, ne? Und ich glaube, deshalb ist das eigentlich, also ist total genial. Aber ich glaube, heutzutage haben wir diese Stresssituation gar nicht. Es geht ja gar nicht mehr um Leben über Tod und Tod, ne? Sondern Leben oder Tod. Sondern es geht ja darum, um eine Führerscheinprüfung. Es geht darum, wir kriegen eine E-Mail auf der Arbeit, die uns total die jetzt total die Balance raubt. Oder zu Hause ist Stress, finanzieller Stress. Und das führt ja letztendlich immer dazu, dass wir im Alltag solche Stressmomente haben. Und dafür ist dieser Mechanismus aber ja nicht da, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, finde ich immer ganz spannend, diese Disbalance zu beobachten, zu sagen, naja, ist das jetzt eigentlich wirklich eine Situation, die mich eigentlich super viel stressen sollte? Weil oft ist die Antwort halt nein, ne? Sondern, aber wir in unseren Gedanken bewerten diese Situation also stressig und darüber wird dann das Nervensystem reguliert. Und das kann man dann aber auch umdrehen, und das ist ja das, was du sagst. Also anstatt, also ich habe irgendwie wirklich so eine Panikmoment hat, Mund zu und schon atmet man irgendwie tiefer und kann dadurch auch das Gegenteil bewirken und zu sagen, naja gut, dann komme ich jetzt eben mal runter und bewerte diese Situation anders und ne, also aktiviere mein Nervensystem insofern, als dass es mich eher beruhigt als sozusagen Stress. Ne? Und das finde ich eigentlich total spannend und ich glaube, jeder, der mal in so einer Stresssituation war, naja, was ist denn der erste Rat, den jemand einem gibt? Langsamer atmen, atme tief ein, tief aus, tief ein und dadurch wird es ja tendenziell besser. Ne? Ich glaube, das ist ja genau diese Praxis, die ihr sozusagen auch im Atem oder im Breathwork-Space oder in der Atem-Community-Gemeinschaft, wo es darum geht, genau das anzuleiten. Ne?
Genau, ja. Also, dass wir einfach Tools an die Hand bekommen, um uns besser zu regulieren. Einmal natürlich im Alltag, aber auch viel im Bereich der Krankheiten kann man schon sehr, sehr viel machen, wenn wir ein starkes Ungleichgewicht also haben, dass wir eben mit der Atemarbeit da wieder den Zugang zu finden, weil viele Krankheiten heutzutage, Volkskrankheiten, haben eben genau damit was zu tun. Also wenn wir Herzkrankheiten untersuchen oder Herzrhythmusstörungen, womit hängt das eigentlich zusammen? Und dann, dass wir da eben auch ansetzen können. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend und ein tolles Feld auch, ja.
Wenn es jetzt so um Krankheiten geht, also ich verstehe auf jeden Fall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat sicherlich oft was mit Stress zu tun und Bluthochdruck natürlich auch, ne? Und ich glaube, da macht es für mich auf jeden Fall viel Sinn zu sagen, naja, man ist tendenziell zu viel in diesem Stress. Zustand, ne? Was ja letztendlich dazu führt, dass wir schneller atmen, wir atmen weniger tief. Und das hat natürlich auch physiologisch und biologisch und biochemisch einen Effekt auf unseren Körper. Aber gibt es noch andere Sachen, die vielleicht auch, also die vielleicht im Alltag Leute haben, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick mit der Atmung zusammenhängen? Also ich selber habe Allergien, vor allem Heuschnupfen, ist jetzt gerade wieder die Zeit, wo die Pollen wieder fliegen. Kann ich damit atmen? Was machen?
Ja, es sind super viele Themen. Also, wie du sagst, Heuschnupfen, aber natürlich auch alles, was mit Atemwegen zu tun hat, also Asthma, verstopfte Nase, aber auch Verdauungsprobleme. Ja, ganz, ganz viele Frauen, die zu mir kommen und Verdauungsthematiken haben, wo der Zusammenhang einfach, also die Atemdysfunktion so ist, dass nur noch in die Brust geatmet wird, weil der Bauch eingezogen wird zum Beispiel, ja. Und wenn wir aber verstehen, wie unsere Atmung funktioniert, also unser Atemsystem, und dann komme ich gleich auf die anderen Thematiken zurück, ist, dass wir ja unser Zwerchfell haben, das ist unser Hauptatemmuskel. Das heißt also, wir atmen natürlich Sauerstoff in die Lungen ein, aber das kommt, weil das Zwerchfell sich mit der Einatmung nach unten bewegt und einen bestimmten Druck erzeugt. Und das gibt sozusagen das Symbol, dass die Lungen Luft einsaugen können. Ja, das heißt also, unser Kopf macht da gar nicht so viel. Natürlich, das sind irgendwie die Prozesse, die einfach stattfinden. Aber es kommt alles durch das Zwerchfell. Und diese Schwingung des Zwerchfells ist super wichtig, weil das ist die Mitte unseres Körpers. Ja, also es verbindet, das Zwerchfell verbindet unseren Bauch, unsere Beine natürlich auch. Meistens gucken wir uns natürlich aber immer den Oberkörper an, weil da einfach die ganzen Organe sitzen. Ja, es verbindet unsere Bauchorgane, unsere Verdauungsorgane mit unserer Lunge, mit unserem Herzen. Und wenn das Zwerchfell nicht richtig funktionieren kann, also nicht richtig schwingt, das heißt, mit der Einatmung breitet es sich nach unten aus und mit der Ausatmung kommt es sozusagen wieder zurück. Und das hat wie so einen Regenschirm. Shape. Ja. Und mit dieser Einatmung braucht es ja Platz. Also die Organe brauchen Platz und deshalb darf der Bauch eben so ein bisschen nach vorne sich wölben. Und das ist das, was wir meistens eben auch in einer Stresssituation dann nicht mehr machen. Ne? Meistens ist es ja dann so, oh, Chormuskulatur, ich kenne das so krass. So bei mir ist es so, sofort werde ich fest in meinem unteren Bauch vor allen Dingen. Ich merke, meine Chormuskulatur spannt an. Meine Atmung fließt halt höchstens nur noch bis irgendwie zur Hälfte der Lungen, noch nicht mal in die unteren Lungen. So, und wenn wir lernen, wieder unser Zwerchfell richtig zu benutzen, wird unsere Verdauungsthematik wesentlich leichter zu behandeln, weil eben Sauerstoff in die Organe kommen kann. Ja, wir kontrahieren. Ja, das ist die Zwerchfellatmung, ist wie so eine Massage für alle Organe. Ja, also die werden ja durch dieses Ausweiten, ne, kontrahiert und dann wird es wieder in den normalen Zustand gebracht. So. Und das ist wie so eine minütliche, sekündliche Massage sozusagen. Und dadurch Verdauungsthematiken, aber natürlich auch sowas wie Heuschnupfen und Asthma ist meistens das Thema, dass wir einfach zu viel atmen. Generell ist es einfach bei allen Thematiken eigentlich, wir atmen zu viel, wir überatmen, nennen wir das. Und zwar sagen wir ja alle sozusagen in der Gesellschaft, dass CO2, also Kohlenstoffdioxid, etwas ist, was nicht gut ist. Aber in der Atemarbeit, wenn wir in die Biochemie reingehen, ist CO2 super wichtig. Und wir atmen meistens zu viel CO2 ab. Aber wenn wir zu viel CO2 abatmen, kommt der Impuls viel schneller wieder zu atmen. Also das heißt, wir kriegen noch mehr oder wollen noch mehr Sauerstoff. Dann atmen wir aber wieder zu viel. Also es ist sozusagen so ein Teufelskreis. Und deshalb, was wir in der Atemarbeit machen, ist, wir versuchen, diesen chemischen Zustand so auszugleichen, dass wir eine CO2-Toleranz bilden. Das heißt also, wir versuchen, mit Lufthunger zu arbeiten, um unseren Körper daran zu trainieren, dass es okay ist, dass wir sicher sind, dass wir ja diese Atmung kurz anhalten können zum Beispiel oder weniger atmen, dann ist dieses unangenehme Gefühl von Lufthunger zwar da, aber in dem Moment wissen wir, unser CO2 steigt an. Und in dem Moment, wo das CO2 ansteigt, können wir mehr Sauerstoff aufnehmen. Ja, und dann brauchen wir gar nicht mehr so viel zu atmen. Und wenn wir nämlich so viel atmen, wie du so schön sagst, ne, dann ist es super viel Energie, die einfach pro Atemzug auch einfach verbraucht wird. Und wir wollen ja unsere Energie gut haushalten. Und wenn wir eben anfangen, richtig mit der richtigen Muskulatur zu arbeiten, die primär für die Atmung da ist und nicht mit der sekundären Atemhilfsmuskulatur, wie zum Beispiel unsere Brustmuskeln, die einfach super aktiv sind, wenn wir immer im Sympathikus sind, wenn wir immer ne, full on sind, dann bewegen sich unsere Schultern mit, unser Nackenbereich und auf einmal haben wir Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und all die Themen. Rückenschmerzen, Riesenthema, was wir mit der Atmung lösen können, weil auch hier wieder Zwerchfell ist ein 360-Grad-Muskel. Es geht nicht nur hier mal hier um vorne, sondern eben auch komplett um Rücken, die Rückseite des Herzens und die Lendenwirbelsäule. Und wenn das anfangen darf, wieder zu schwingen, sind ganz, ganz viele Thematiken nicht weggeblasen, aber sie werden auf jeden Fall besser.
Super spannend. Also gerade auch das mit dem weniger Atmen, faszinierend, weil man hat immer das Gefühl, ich muss noch mehr atmen, damit ich mehr Energie bekomme. Kann man das sozusagen, weil ich finde es selber sich, ich kann mir das schwer vorstellen, was heißt das denn, weniger zu atmen? Mhm. Kannst du mal sagen, was sozusagen vielleicht ein durchschnittlicher Mensch im Alltag sozusagen an Atemzüge hat? Wahrscheinlich gibt es Unterschiede zwischen Mann, Frau, Fitnessgrad und so weiter und so fort. Und was eigentlich gut wäre, um diese sozusagen CO2-Toleranz zu steigern und so ein bisschen diese Lufthunger zu spüren. Also kannst du mal so zwei Beispiele nennen, dass man sich das vielleicht mal vorstellen kann?
Die Durchschnittswerte, wie sozusagen die Atemzüge gerade sind, sind mir gerade nicht bewusst. Aber ich weiß, dass man sagt in der Atemarbeit, dass wir ungefähr 5, 5,5, 6 Atemzüge pro Minute nehmen sollten, um funktionale Atmung zu haben im Ruhezustand.
Also das heißt dann 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus.
Ja,
das sind dann 10 Sekunden pro Atemzug mal 6 ergibt das dann,
ja,
genau, oder? Also das
genau.
heißt. Und dann 5 Sekunden wieder aus. Und so sollen wir eigentlich atmen.
Ja, im Ruhezustand ist das optimal.
Ruhezustand, das heißt,
genau.
Auf dem Sofa sitzen, Fernsehen gucken.
Ja. Meistens, und da können wir dann die Atemdysfunktion gut ablesen, ist, wenn wir im Ruhezustand unser Atem beobachten. Und meistens ist sie dann einfach auch zu schnell. Also das heißt, die Atmung arbeitet so im Ruhezustand als wie in einer Stresssituation. Das heißt also, wenn wir jetzt unsere Atmung mal beobachten würden und dann merken, okay, also ich atme ungefähr 2 Sekunden ein und 2 Sekunden aus, können wir schon darauf schließen, dass eine Dysfunktion, das klingt manchmal so ein bisschen fies oder ja sehr streng, aber dann herrscht sozusagen eine Dysfunktion vor, weil das Atemmuster nicht richtig funktioniert oder nicht so, wie es eigentlich sein sollte, weil dein Körper viel zu viel arbeitet dafür, dass er halt nur ein bisschen Sauerstoff bekommt, weil er ist ja dann davon noch nicht mal richtig genährt von dem Sauerstoff. Und meistens ist es eben dann so, dass wir dadurch zu viele, zu schnelle Atemzüge nehmen und einfach zu viel atmen im Ruhezustand, obwohl wir hier eigentlich nur sozusagen sitzen. Aber wenn wir eben dabei Fernsehen gucken, wenn das anregend ist, was wir da, wenn es Nachrichten sind, ja, die eine Stressreaktion im Körper auslösen oder wenn es ein Krimi ist oder was weiß ich, oder wir unterhalten und das ist irgendwie, es macht irgendwas mit deinem Körper. Es muss ja noch nicht mal logisch verständlich sein, sondern es macht irgendwas mit deinem Körper, ja. Da eben reinzugehen und das zu verstehen, macht unglaublich, weil viel mit dem Energiezustand, weil wenn wir eben nicht in diesem parasympathischen System sind, noch nicht mal, wenn wir zu Hause sind und uns ausruhen, dann können diese Batterien sich eben nicht mehr aufladen. Wenn die Batterien nicht aufgeladen sind, von was sollen wir denn zehren und wo sollen wir dann die Energie sozusagen herholen, die wir brauchen in unserem täglichen Doing, in der Arbeit, verbrauchen?
Das heißt, es ist eigentlich, also auch wenn wir quasi für die Atmung nichts tun müssen, ist das natürlich ein Irrglaube, weil wir durch die Atmung sehr wohl viel tun können. Also wir können den Körper anregen, wir können ihn aber auch beruhigen. Es hat scheinbar einen Einfluss, Biochemie auf unseren Körper. Ich glaube auch oft, es gibt, glaube ich, erste Studien, die sich auch angucken, was die Zelllanglebigkeit angeht, also den Begriff der Autophagie, der sozusagen in der ganzen Langlebigkeitsforschung ein absolut spannendes Thema ist. Und ich stelle mir da wirklich immer so einen, ich sag mal, so einen buddhistischen Mönch vor oder einen indischen einen Hindu-Mönch vielleicht, der jetzt einfach mal, ob es richtig oder falsch ist, weiß ich nicht, der sozusagen halt aber so langsam auch atmet, dass er quasi auch in dem Ruhezustand viel weniger Energie verbraucht und dadurch auch sehr alt werden kann. Ne? Also ist das so zutreffend ungefähr?
Genau, man kann zum Beispiel auch sich Schildkröten angucken, die werden ja super, super alt und die atmen sehr, sehr wenig nur. Und es gibt diesen Zusammenhang jetzt, dass Forscher herausgefunden haben, dass Lebewesen, die eben schnell und hechelnd, zum Beispiel Hunde, atmen, dass die eben weniger lang leben, als wenn wir eben weniger atmen. Ja, und das heißt also im Hinblick auf Langlebigkeit ist die Atemarbeit super, super wichtig, weil wenn wir anfangen, langsamer zu atmen, können wir eben auch dadurch unsere Langlebigkeit erhöhen, weil wir eben in dieses parasympathische System kommen, wo Batterien wieder aufgeladen werden. Im Ayurveda zum Beispiel, ja, wissen die das seit 7000 Jahren, das nennen die Ojas, das ist die Lebensessenz und das sind wie so Tropfen, so Lebenstropfen, die wir in uns tragen. Jeder hat ungefähr 7 Stück davon. Und immer wenn wir halt uns verausgaben sozusagen, ne, dann irgendwann ist dieser Tropfen sozusagen leer und dann können wir ihn nicht mehr auffüllen. Ja, und deshalb ist da auch wieder diese Ganzheitlichkeit. Und deshalb finde ich auch diese beide Richtungen so spannend, weil auch das moderne Breathwork, ja, auch das transformierende Wim Hof, hat alles auch einen Ursprung in yogischer Atmung zum Beispiel. Und es ist diese Verbindung dann auch wieder da zu haben, super spannend. Und was ja auch der Sinn im Ayurveda, das ist die Wissenschaft eines langen, glücklichen Lebens. Also es geht um ganz viel Langlebigkeit, um Rejuvenation, also Verjüngerung, super viele Verjüngerungstechniken, die man einfach ganz natürlich macht, wenn man versucht, jung zu bleiben, seine Zellen zu regenerieren. Ja, und die Atmung, Pranayama nennt man das im Ayurveda oder im Sanskrit. Ja, das ist die Arbeit mit dem Atem, die wir eben nutzen, um uns zu reinigen, um eben unsere Zellen richtig, ja, zu beleben wieder, dass der Stoffwechsel angeregt wird. Also es ist im Endeffekt alles eins.
Super spannend. Und ich glaube, da kommt auch noch viel sozusagen jetzt in der Zukunft. Ne? Es gibt ja mittlerweile viele Wissenschaftler oder auch Breathwork-Experten, den Dr. Patrick McCohen, glaube ich, bei dem du auch lehrst oder arbeitest oder von ihm lernst er. Der macht das, glaube ich, seit 20, 30 Jahren. Ne? Und ich glaube, eine der Lieblingsthematiken von ihm, aber auch von dir, ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob ich durch Mund oder Nase atme. Ne? Also, man kennt sich ja doch immer, man sieht doch viele Leute, die entweder durch Mund oder durch Nase atmen. Also irgendwie, was gibt's, kann man sagen, dass eins besser ist als das andere?
Das kann man schon sagen, ja. Es gibt natürlich auch Techniken, wo wir den Mund benutzen für die Atmung, aber das ist immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Ja, sobald wir wieder in die Alltagsatmung kommen, ist eben die Nase unser primäres Organ, mit dem wir atmen sollten, weil es die Luft anfeuchtet, erwärmt und filtert, ja. Und durch den Mund gelangt die Luft ungefiltert in unsere Lungen. Das heißt also, wir können viel mehr Keime aufnehmen. Covid war riesig, mit der Maske zwar, aber versuch mal mit der Maske durch die Nase zu atmen. Super schwer. Das heißt also, da war super viel Mundatmung. Bringt dir die Maske auch nicht mehr ganz so viel, weil dein Immunsystem einfach geschwächt ist. Ja, und die Nase filtert alles, was sozusagen reinkommt und ist für die Biochemie super wichtig. Ja? Dieser biochemische Zustand, den wir, also dieses perfekte Level an O2 und CO2, erlangen wir eben nur, wenn wir durch die Nase atmen. Da passiert überhaupt nichts, wenn wir durch den Mund atmen.
Spannend. Fällt einigen Leuten, glaube ich, schwer, ne?
Ja,
Ja.
sehr gerade. Also ich sage mal, im Ruhezustand wahrscheinlich noch am einfachsten, aber sobald wir anfangen, sportliche Aktivität zu üben, also im Joggen, müssen wir mal drauf achten, atmen alle durch den Mund, beim Hiken, alle durch den Mund, sobald es halt sozusagen eine Steigung geht. Ja, und das ist eben dieses Gefühl, wir kriegen nicht genug Sauerstoff und versuchen eben durch den Mund dieses Gefühl, diesen Lufthunger zu überkommen, indem wir tief einmal einatmen. Aber was passiert hier wieder, ne? Ist es nur in der Brust? Wir können einfach nicht gut in den Bauch atmen, beziehungsweise das Zwerchfell funktioniert, das schwingt nicht richtig. Und es macht auf langfristige Sicht keinen Unterschied. Und du kriegst einfach nicht mehr Sauerstoff. Aber wir können natürlich auf kurzfristige Art und Weise dieses Gefühl von Lufthunger kurz überkommen. Das Spannende und die Magie passiert dann in dem Moment, wo dieser Impuls kommt, Mund geschlossen zu halten und wirklich in das Zwerchfell zu atmen. Ja. Und das macht dann wieder den Unterschied, weil dann der Lufthunger auch erträglicher wird. Und dann vielleicht kann man kurz aufhören, wenn wir merken, ich kann es nicht halten, dann einfach eine Pause machen zum Beispiel. Und so trainiert man das. Also so lerne ich das auch bei dem Patrick McCone, von dem du gerade gesprochen hast, der sich sehr auf Leistung, sehr auf Performance, gerade für Sportler fokussiert hat. Und deshalb wollte ich unbedingt von ihm lernen, weil mich das so interessiert. Was mache ich eigentlich in dieser krassen sportlichen Betätigung und wie kann ich da auch meine Performance verbessern? Weil ich auch glaube, weil ich auch Lust habe, mit Männern zu arbeiten und das eben so ein bisschen der Weg darüber ist. Ja, also weil ich glaube, dass ganz viele verstehen, warum das eigentlich auch mit dem der Zusammenhang, dass er da ist. Und so arbeitet er eben auch mit seinen Leistungssportlern, also auch wirklich Profisportlerbereich, in dem er tätig ist. Ja, dass er die anfängt, in diese Atempause auch reinzubringen während der Tätigkeit. Also auch, ja, dass man anfängt im Sitzen, dann im Stehen, dann im Gehen, dann im leichten Joggen und so weiter. Und so baut man das auf. Und sobald man es eben nicht mehr halten kann, dann ist es zu viel, dann gehst du ein Stück, also einen Schritt zurück. Und das ist genau dieser Knackpunkt, der, glaube ich, super schwer fällt, den meisten Leuten zurückzugehen, das Tempo zu drosseln, vielleicht kurz zu gehen, wenn wir joggen gehen zum Beispiel, den Atem wieder normal fließen zu lassen, bis wir wieder genug Kapazität haben, dass wir joggen können und weiterhin durch die Nase atmen können. Aber das ist das Trainingsprotokoll sozusagen, ja. Und das finde ich super spannend und auch bei mir selber das einfach auch zu beobachten jetzt beim Hiken, ja. Wir sind gerade viel in der Natur, hiken viel und da einfach auch zu beobachten, okay, wann kommt dieser Impuls wieder durch den Mund ein- und auszuatmen und schaffe ich es, den Mund zuzuhalten, ist super spannend und total, ja, macht sehr, sehr viel Freude auch dabei, das so ein bisschen selbst zu explorieren.
Schön. Wir hatten ja eben am Ayurveda auch zwei, drei Sachen, die man im Alltag praktizieren kann. Wenn jetzt jemand sagt, so, hey, ja, ich habe auch das Gefühl, ich atme zu viel oder ich atme nur durch den Mund oder ich atme nicht in den Bauch rein oder ins Zwerchfell hinein. Hast du mal ein, zwei Übungen, damit Leute einfach mal, weiß ich nicht, 15 Minuten anfangen könnten, das mal zu praktizieren?
Ja, das meiste und die wichtigste Atmung nennen wir die Bauch-Zwerchfell-Atmung, wo wir wirklich einfach anfangen, den Bauch zu entspannen. Und es ist so, dass wir mit der Einatmung die Bauchdecke sich so sanft nach vorne wölbt, aber vor allen Dingen eben der Bereich um das Zwerchfell rum, also das sind so die mittleren, unteren Rippen, dass die sich zur Seite auffächern. Ja, also dass die Rippen sich sozusagen expandieren. Und das passiert mit der Einatmung und mit der Ausatmung fließt der Bauchnabel wieder Richtung Wirbelsäule und die Rippen driften wieder aufeinander zu. Das ist so diese erste Bewegung, die man mal beobachten kann und trainieren kann. 5 Minuten, um einfach sitzend liegen, geht alles.
Okay.
Geht auch auf dem Bauch liegen, wenn man das gar nicht hinkriegt, wenn es super schwer fällt, in den Bauch zu atmen, hilft es total, sich auf den Bauch flach zu legen. komplett auszustrecken sozusagen und dann mit diesem Gegendruck zu arbeiten. Ja, also indem, dass wir eben dann den Boden haben oder die Matte oder das Bett, Sofa, was auch immer, wo man sich gerne drauflegen möchte. Denn es entsteht ein Gegendruck und dadurch ist es dann einfacher für den Körper. Und irgendwann wird man wahrscheinlich auch merken, dass der Bauch so ein bisschen krummelt, ne? Und dann merkt man, okay, die Verdauungsorgane haben endlich ihren Platz, den sie brauchen, weil dann fängt die Verdauung an zu arbeiten. Und das passiert im Alltag fast gar nicht mehr, dann, dass wir das hören, dass es so gluckert und so, weil das eben alles so angespannt ist. Und das ist total spannend und total gut. Und das könnte man relativ einfach ohne eine Anleitung oder jemand, der das überprüft, machen, weil man eigentlich relativ gut merkt, okay, wann driften diese Rippen auch auseinander und dass der Bauch sich bewegt. Das kann man spüren durch die eigenen Hände zum Beispiel auch. Und dann versuchen wir immer eben dieses langsame Atmen zu praktizieren, weil wenn wir das in einem Ruhemoment praktizieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer, dass wir das in einer Stresssituation, dass wir darauf wieder zurückgreifen können. Ja, und wir nennen es die Herzkohärenzatmung, also es ist eine kohärente Atmung, wo Einatmung und Ausatmung gleich lang ist und eben ungefähr für 5,5 Sekunden einatmen und dann 5,5 Sekunden wieder ausatmen. Wird für die meisten am Anfang zu viel sein. Da kann es sein, dass tatsächlich 3 Sekunden reichen. Aber dann geht es wirklich darum, 3 Sekunden ein- und 3 Sekunden auszuatmen und dabei entspannt zu sein und eben Bauch-Zwerchfellbereich wirklich mitzubenutzen. Und das sind so diese beiden, machen wir in der Ausbildung wochenlang erstmal, weil das ist wirklich, das haben wir alle verlernt. Und das sind so die ersten Schritte, die wir eben etablieren können und mit denen wir üben können und dann erst in die Atempausen zu gehen. Ja, weil das ist schon sehr intensiv. Wir gehen wirklich in das Nervensystem rein, wenn wir mit Atempausen arbeiten. Es gibt wirklich etliche Kontraindikationen auch. Ja, also zum Beispiel Schwangere sollten auf gar keinen Fall mit Atempausen arbeiten. Aber zum Beispiel auch Menschen, die Herzrhythmusstörungen haben, Kreislaufprobleme. Ja, das darf einfach so ein bisschen beobachtet bleiben. Deshalb versuche ich da immer so ein bisschen vorsichtiger zu sein, auch in meinen Aussagen, gerade wenn es um Interviews geht, wo halt viele einfach da sind und nicht, wenn das nicht angeleitet ist sozusagen. Ja, dass man da einfach weiß, wir arbeiten mit unserem Nervensystem, wir dürfen da vorsichtig sein. Und dann würde ich das aber trotzdem immer mit einladen, weil Atempausen einfach super, super regenerativ sind. Super für die Zellen, gut für die Biochemie. Und das darf aber so ein bisschen praktiziert und angeleitet werden.
Ja, super. Ich glaube, da, das kann, glaube ich, jeder im Alltag mal üben. Ne? Ich glaube, es geht wirklich darum, glaube ich, einfach mal reinzuspüren. Ne? Das ist ja auch im Ayurveda, das ist ja auch so, mal reinzuspüren, wie tut's mir gut, wie tut es mir nicht gut. Ich glaube, es gibt noch andere Techniken, die man üben kann. Neuester Trend ist jetzt auf jeden Fall, seinen Mund sich zuzukleben. Gerade sozusagen, wenn man schläft, sich einfach den Mund zuzukleben, weil auch da natürlich spannend oder auch besser. Es ist durch die Nase zu atmen. Im Schlaf können wir das nur nicht kontrollieren. Das heißt, deshalb klebt
Richtig.
man sich den Mund zu. Aber wie gesagt, ich glaube, vieles findet man online in YouTube-Videos. Du hast uns viele tolle Anreize gegeben, sowohl was Rituale zu Ayurveda, Rituale für die Atmung angeht. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn jeder hier vielleicht was mitgenommen hat. Ich habe viel mitgenommen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, für dein Wissen, was du uns geteilt hast, und freue mich wahrscheinlich auf einen weiteren Podcast. Ich glaube, wir haben noch viel mehr, über das wir reden können. Aber vielleicht zum Schluss, wie finden die Leute dich? Also wenn jetzt jemand bei dir mal vielleicht so ein Atemcoaching machen möchte oder auch mit dir atmen oder praktizieren möchte, welche Wege gibt es?
Alles unter dem Namen Prana Up Your Life, also sei es jetzt bei Instagram, da sind, machen wir sehr viel, Jasmin und ich, oder aber auch über unsere Webseite, da kann man auch den Weg zu mir finden. Es gibt auch einen kleinen Discovery Call, den ich mache, wo wir einfach in 15 Minuten schauen, okay, passt die Energie, kommen wir da irgendwie zusammen mit der Arbeit? Und das sind so die Wege, die am einfachsten sind. Per E-Mail natürlich auch, hello@pranaupyourlife.de. Aber so sind ungefähr die einfachsten Wege. Instagram ist immer gut.
Und die App.
Die App, genau, ja, die App, super, vielen Dank. Die heißt Prana Up App und ist im Moment in Apple Stores, bald auch im Google Play Store zu finden. Kann man sich einfach runterladen, gibt es ganz viele Praxisvideos mit mir, wo man einfach Breathwork lernen kann, auch Basics, aber auch ein bisschen fortgeschrittenere Praxis. Auch gerade Verdauungssystem anfeuern zum Beispiel ist auch ein großes Thema oder emotionales Essen. Gibt es auch Breathwork-Praktiken zu. Oder wenn man einfach ein bisschen meditieren möchte, wird auch ganz, ganz viel da sein. Und da kommen regelmäßig neue Inhalte. Ich freue mich riesig. Super, super schön. Ja. Vielen Dank.
Danke für deine Zeit. Danke für den Mehrwert. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne unten, dann beantworten wir die sicherlich oder du beantwortest die.
Sehr gerne.
Und ansonsten, ja, alles Gute.
Vielen Dank.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür. We'll be right back.